Guten Abend zur Redaktionskonferenz, heute mit dem Thema Musik und Emotionen. Ich bin Anja Stöcker. Dies war ein kleines Emotionsmedley, was Christoph Buchheim für uns gebastelt hat, um uns ein wenig einzustimmen, welche Emotionen man bei Musik empfinden kann. Aber wir machen die Sendung nicht alleine. Unsere Gäste heute sind das Campusradio Bielefeld, Herz 87.9 in Gestalt von Ursula Plaza und Anna Kuschinski. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Zudem wie immer ein Vertreter aus der Online-Sektion, Daniel Stender. Hallo.
Ja, guten Abend.
Mädels, ihr kommt vom Campusradio Bielefeld. Was macht ihr da?
Fang doch mal an, Ulrich.
Dann fange ich doch mal an. Ich bin Chefin der Musikredaktion, also von daher mehr oder weniger richtig im Thema. Ja, das mache ich seit Oktober letzten Jahres zusammen mit meinem Kollegen Christoph Köritz. Und ja, da labeln wir Musik. Wir haben 2 Live-Sendungen in der Woche für natürlich Interviews, stehen in Kontakt mit Labels und so weiter und so fort.
Gibt es eine Musiksendung, die unter einem bestimmten emotionalen Motto steht?
Also wir haben freitags immer das Intakt-Spezial. Da ist also sozusagen freie Themenwahl. Und da könnte man natürlich auch eine emotionsspezifische Sendung mal machen.
Das auf jeden Fall. Habt ihr bis jetzt aber noch nicht?
Haben wir bis jetzt, glaube ich, in der Art und Weise noch nicht, nein.
Aber ich finde schon, dass wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, so ein 90er-Spezial, da geht es ja um Emotionen. Was haben wir gefühlt zu der Zeit? Worum geht's? Also ich glaube, wir könnten schon sagen, wir machen Musiksendungen, die emotional sind.
Auf jeden Fall. Emotionen auf jeden Fall wecken, wenn man so an die 90er denkt.
War gerade eben unter anderem die Stimme von Anna. Anna, was machst du beim Campusradio?
Ich habe ganz lange in der Wissenschaftsredaktion gearbeitet und bin jetzt seit 1-2 Wochen leite ich ein Seminar, das von Herz und auch von der Uni aus veranstaltet wird. Theorie und Praxis des Hörfunkjournalismus. Ich bringe also meinen Kommilitonen bei, wie so ein Campusradio funktioniert und Radio an sich natürlich eben Grundlagen Hörfunkjournalismus.
Spielt Musik da ein Thema? Eine Rolle? Entschuldigung.
Jein. Also natürlich, es schwingt irgendwie alles ein bisschen mit. Die schnuppern halt rein, was passiert überhaupt allgemein bei uns. Aber hauptsächlich machen die Wortbeiträge.
Daniel, du, Musik und Emotionen, was fällt dir dazu ein?
Jede Menge. Also vor allen Dingen gerade eben bei dem Medley war es interessant, so die Gesichter, wahrscheinlich auch meine eigenes zu betrachten.
Allerdings.
Weil man immer so von einem zum anderen gerissen wird. Insofern, ja, doch, das hat durchaus was mit mir zu tun, auf jeden Fall.
Als hier die etwas aggressiven Töne der Band Guerilla, die auch zu Christoph Buchheim gehört, haben hier erstmal alle die Augen aufgerissen, weil das doch ein bisschen schnell und heftig war. Ihr habt ein Stück mitgebracht mit dem Titel Musik und Gefühle. Das ist von Lena Rennerich, eurer Kollegin. Es geht genau um das Thema, was auch heute das Thema unserer Sendung ist. Erzählt ein bisschen von Lena Rennerich. Wer ist sie? Warum hat sie dieses Stück gemacht?
Lena hat ein Praktikum bei uns gemacht. Also sie studiert auch an der Uni Bielefeld und hat ein Praktikum gemacht im Rahmen des Studiums. Und wir haben sie im Grunde da so hingelotst. Also es war am Zentrum für interdisziplinäre Forschung eine Tagung zu eben diesem Thema. Und da rennen dann natürlich Leute rum, mit denen man super Interviews machen kann. Und da hat sie gesagt, oh, das Thema finde ich super. Ich gehe einfach mal zu der Tagung, mache ein Interview. Und das ist dann dabei rausgekommen, dass sie sich tatsächlich auseinandergesetzt hat, wie transportiert Musik Emotionen, wie beeinflusst Musik unsere Emotionen und wie kann man sich eventuell auch selber in so eine Art neue Emotion durch Musik eben bringen?
Dann hören wir es uns an, bitteschön.
Melancholische Musik erklingt zur Unterstreichung einer traurigen Szene im Fernsehen und plötzlich sieht man alles nur noch ganz verschwommen. Eine gefährliche Verfolgungsjagd auf der Kinoleinwand wird mit aggressiver, lauter Musik untermalt und die Frau rückt ihrer Begleitung immer mehr auf den Pelz. Das kennt man. Aber sind das wirklich Gefühle, die in diesen Beispielen entstehen, oder nur situationsbezogene Reaktionen? Musikpädagogin Professor Dr. Martina Krause von der Uni Mannheim weiß da mehr.
Dass irgendein Zusammenhang zwischen Musik und Gefühlen besteht, wird wahrscheinlich kaum jemand bestreiten, obwohl es da auch verschiedene Positionen gibt. Aber dass da irgendetwas ist, was den Menschen berühren kann, ist, denke ich, allen klar. Wie dieser Zusammenhang entsteht, wodurch er begründet ist, ist mitnichten geklärt. Da gibt es also wirklich Grundsatzdebatten zwischen Ontologie und Konstruktivismus und vielen Dingen dazwischen. Und es ist mitnichten geklärt, wie diese Beziehung zwischen Musik und Gefühl eigentlich verankert ist.
An der Wirkung von musikbezogenen Emotionen bedienen sich die verschiedensten Medien und Teildisziplinen, wie beispielsweise die Filmmusik. Es sind die unterschiedlichsten Debatten zu diesem Thema in Gange. Auch alltägliche Situationen umfassen diese Thematik. fröhlich singende Frauen bei der tagtäglichen Hausarbeit und Momente, in denen man mit der neuesten Kuschelrock-CD in tiefes Selbstmitleid versinkt. Das sind vertraute Szenarien, bei denen es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen dem Ausdruck des Musikstücks und der eigenen Gefühlswelt gibt. Doch was macht diesen Zusammenhang so interessant?
Für mich persönlich als Musikpädagogin ist es eben interessant, einmal die Hintergründe kennenzulernen. Diese ganze Thematik ist eingebettet in ein sehr vernetztes Feld. Spannend ist dann, Konsequenzen daraus zu ziehen, wie man als Musikpädagoge damit umgehen kann.
Musik und Emotionen scheint ein interdisziplinäres Thema zu sein und ist eingebettet in ein vernetztes Feld von Wissenschaften, wie beispielsweise der Musikpsychologie, der Philosophie, der Erkenntnistheorie und der Musikwissenschaft. Sie ranken sich alle um die Debatte zu musikbezogenen Gefühlen. Stellen wir uns doch mal vor, wir befinden uns in einer Situation, in der es unpassend wäre zu weinen und wir könnten unsere Tränen einfach unterdrücken. Auch könnte es für manche Gefühlsmuffel vielleicht hilfreich sein, wenn die Musik dazu beitragen könnte, bei einem Heiratsantrag vor Rührung in Tränen auszubrechen. Oder was ist der Zweck der Forschung zu Musik und Gefühlen?
Ja, vor allen Dingen überhaupt erstmal einen interdisziplinären Diskurs anzustoßen. Also es ist so, dass Emotionen allgemein durchaus ein Thema im Moment sind, auch in Bildungszusammenhängen. Aber eine wirkliche musikbezogene Gefühls- oder Emotionsforschung steht eigentlich immer noch relativ am Anfang. Das Spannende ist eben überhaupt mal wahrzunehmen, wie andere Teildisziplinen dieses Thema Musik und Gefühl eigentlich perspektivisch beleuchten.
Anscheinend ist in diesem zum Teil noch recht unerforschten Bereich der musikbezogenen Emotionen einiges im Aufbruch. Möglicherweise wird es bald eine Erklärung dafür geben, warum sich zu gleicher Musik die verschiedensten Menschen individuell bewegen und warum sie Massen in Ekstase treiben kann. Doch wo will man mit dieser These eigentlich hin? Gibt es ein Ziel oder eine Zukunftsperspektive?
Grundsätzlich als Perspektive natürlich einmal der ganze Bereich der empirischen Forschung kann dadurch angestoßen werden. Musiktherapie ist noch in den Kinderschuhen, aber auch für die Musikpädagogik, dass man einfach mit einem gesicherteren Erkenntnisstand auch pädagogisch damit arbeiten kann, nach Methoden, aber auch nach Inhalten und nach Wegen zu suchen, wie man Lernende zu intensiver Gefühlserlebnissen in Bezug auf Musik bringen kann, ohne jetzt werten zu wollen, welche Gefühle das sein müssen und vor allen Dingen, welche Musik das sein muss.
Musik markiert politische Richtungen, untermalt nationale Hymnen und ist Medium für Botschaften aller Art. Ob Klassik, Schlager oder Rock, Musik bewegt jeden Menschen individuell und ruft die unterschiedlichsten Gefühle hervor. Wie und in welcher Weise ist von Person zu Person unterschiedlich? Sicher ist nur, dass Musik immer mit Menschen und mit gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Kontexten zusammenhängt und dass eine Beschäftigung mit Musik nicht ohne Emotionen funktionieren kann.
So, das war der Beitrag von Lena Rennerich vom Campus Radio Bielefeld. Als ich das gehört habe, fand ich echt ganz interessant diesen Zusammenhang zwischen pädagogische Aufgaben und Funktionen. Generell auch, dass die Zusammenhänge zwischen Musik und Emotionen noch verhältnismäßig wenig erforscht sind. Könnt ihr euch daran erinnern, was ihr für eine Ausbildung in Musikfragen hattet? Grundschule, Musikschule, Gymnasium, was habt ihr da gelernt?
Ich glaube, ich hatte mal musikalische Früherziehung. Bei uns, da ist die Kunst- und Musikschule Bielefeld und da hatte ich musikalische Früherziehung. Aber ich kann mich kaum noch daran erinnern, was wir da getan haben. Ich glaube, wir haben wirklich Musik gemacht mit den Händen, Klanghölzern und so ein Kladderadatsch, um Rhythmusgefühl, darum ging es irgendwie, um da so Grundlagen zu schaffen. Aber sonst?
Wie alt warst du da?
Ja, unter 10.
Bei mir nicht anders. In der Grundschule, da haben wir auch auf jeden Fall Musikunterricht gehabt und dann wirklich so banale Instrumente gespielt, ein bisschen Flöte, ja, bisschen hier Triangel anschlagen, viel gesungen auf jeden Fall, Kinderlieder auch in der Gruppe oder halt einzeln vorsingen, das war immer ein bisschen gruselig. Da ging es tatsächlich mehr so um Rhythmus, um irgendwie die eigene Stimme erfahren, aber weniger um die Emotion dabei.
Vielleicht ist das aber der Anfang. Also du sagst banale Instrumente, wenn man sich vorstellt, was weiß ich, ein Vierjähriger, ich glaube ungefähr so alt war ich, als es bei mir losging, wenn du noch nie so ein Instrument in der Hand gehabt hast und dann selber feststellst, dass du damit ein Geräusch oder Krach machen kannst.
Vor allen Dingen Krach, die ja. Eltern mit so einem Schlagzeug zur Weißglut treiben. Ja, da ist dann sehr schnell die Emotion gefragt.
Daniel, wie war's bei dir?
Furchtbar. Also Blockflöte. Blockflöte üben war eine ganz schlimme Sache und ich glaube auch, das war hat niemandem positive Emotionen gemacht. Also weder mir noch meinen Lehrern noch meinen Eltern.
Und hat einer von euch später Instrumente gelernt?
Ja, später musste ich Akkordeon lernen, Akkordeon spielen. Das war aber auch ein bisschen gruselig, weil das waren dann wirklich so ganz traditionelle Stücke, die da eingeübt wurden. Das war dann irgendwie nicht ganz so spaßig. Naja, und seit einigen Jahren bringe ich mir mehr oder weniger selbst Gitarre spielen bei. Da ist dann schon ein bisschen positivere Energie und Emotion mit verknüpft. Das mache ich dann auch wirklich gerne.
So, gerne Musik machen, gerne Musik hören. Wie immer haben unsere Gäste die Musik mitgebracht. Ich sehe als erstes Stück hier Sad Story. Warum werden wir gleich traurig?
Ja, das ist eine sehr interessante Band, nennt sich Two Fawning, die kommen aus Portland. Und ich finde, so das, was sie machen, das spaltet so ein bisschen die Gemüter. Die einen mögen es, die anderen nicht. Die sind schon sehr interessant. Die spielen sehr ungewöhnliche Instrumente. Ich finde auch die Musik an sich, die sie machen, ist sehr speziell, lässt sich nicht wirklich in ein Genre einordnen. Und ja, da spaltet sich zwischen mag ich und mag ich nicht.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen musikalische Früherziehung. Wenn man so drüber nachdenkt, Posaunen, Percussion, Violin.
Dann ist die erste Lektion der Früherziehung jetzt. Das war Sad Story von Two Fawning, ausgesucht von unseren Gästen von Erz879 aus Bielefeld. Wir machen jetzt mit Musik weiter, aber in anderer Form. Wir hören nämlich unser Aerobic und da ging es heute um Geräuschcollagen. Außerdem musste um die Ecke gedacht werden. Wir hören jetzt gleich drei Begriffe rund um den politischen Staat, die aus verschiedenen Worten zusammengesetzt sind. Daniel, du sagtest, wir haben einiges an Lösungen, aber...
Ja, wir haben einige an Lösungen, ja, obwohl es gar nicht so leicht war. Und vor allen Dingen war es noch, es gab noch so ein, bei der Collage 2 und 3 sollte man es mit dem Buchstaben H nicht so genau nehmen. Aber ja, wir haben einige Einsendungen.
Dann hören wir es uns an.
Für mich Bier und ein Apfelkorn und für die Kollegen hier ein Spezi, eine Milch und zwei Cola.
Emma, ich gebe eine Runde.
Fräulein Meier, bitte schreiben Sie mal mit. Sehr geehrter Herr Vorstand, sehr geehrter Vorstand, nach der Konferenz am 28.02.2011 will ich Ihnen mitteilen, haben Sie das?
Die allerdings nicht im Ziel fand. Nicht besonders hart geschlagen, der Rechte, aber sie trifft zum Körper. Das ist ein gutes Mittel. Aufzeichnen die letzten Sekunden dieser ausgeglichenen ersten Runde. Oh, gute Rechte wieder an die Schläfe kam von Klitschko.
Wilde Mischung. Liebe Gäste, habt ihr was erraten?
Es war gar nicht so einfach diesmal. Da musste man wirklich ein bisschen um die Ecke denken. Also das erste war wohl die Marktwirtschaft.
Was genau haben wir gehört?
Wir haben gehört einmal eine Atmung vom Wochenmarkt, also ein Marktschreier, und dann in einer Wirtschaft, also in einer Kneipe, eine Bestellung. Das war Markt und Wirtschaft.
Puh. Das nächste?
Das nächste wird wohl Diktatur diktieren sein.
Haben Sie das? Ja.
Ja, jemand hat eine seiner Sekretärin etwas diktiert und danach kam die tickende Uhr, allerdings das H dürfte man nicht so wörtlich nehmen.
Und das letzte?
Ja, zu guter Letzt der Wahl, hat man gehört, Wahltöne und dann aller Wahrscheinlichkeit ein Kampf, ein Boxkampf, also zusammengesetzt der Wahlkampf.
Das ist richtig.
Was wir für schlaue Gäste haben.
Meine Güte. Ja.
Dann wir schreiten jetzt zur Auslosung. Anja.
Ah, ich darf ziehen.
Du darfst ziehen.
Der nach dem gestrigen Auftritt wieder reparierte Gong, wie ich hörte. Es hat gewonnen Fabian Enternbrink. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt einen Sattelschoner und ein Überraschungspaket, das zugeschickt wird.
Herzlichen Glückwunsch.
Nachdem wir die Geräuschcollagen abgeschlossen haben, geht es jetzt wieder weiter mit Musik. Mädels, was hören wir als nächstes?
Wir hören Musik aus Berlin, also hier aus dem Lande. Und zwar hat sich die Band vor 3 Jahren gegründet, nennt sich Charcoal Sunset. Und wir hören das Lied Glenn Gould. Das ist ein Tribut an einen kanadischen Pianisten, Komponisten, Organisten, Musikautor. Also ganz passend zu unserem Thema.
Die Redaktionskonferenz zum Thema Musik und Emotionen. Wir haben gerade eben in dem Beitrag von Lena Rennerich gehört, dass der Zusammenhang zwischen Musik und Emotionen noch nicht grundsätzlich und einwandfrei geklärt ist. Trotzdem hört man in Kaufhäusern oder auch im Fahrstuhl immer wieder Musik. Das wurde dann irgendwann auch mal durch die Easy-Listening-Welle, die durchs Land spülte, weiter ausgebaut. Wie ist es heute in Kaufläden? Empfindet ihr das als störend? Was hört ihr da?
Also ich finde, es ist so ganz unterschiedlich. Also in so größeren Kaufhäusern, die so alles verkaufen, da kann man, glaube ich, streckenweise noch so Fahrstuhl-ähnliche Musik hören. Aber in so Clubs, so kleineren Shops, da wird es auch mal lauter und irgendwie poppiger. Weiß auch nicht.
Vor allen Dingen die Charts rauf und runter. Ja. Ich glaube, es ist die Frage der Zielgruppe. Also wer kommt da in den Laden, wer kauft da ein? Und dementsprechend wird, glaube ich, die Musik auch darauf abgestimmt. Also die jungen Leute sollen richtig irgendwie nach vorne gehen, sollen guter Laune sein, dementsprechend viele Kleidung, Schuhe etc. kaufen. Und ich glaube, so im Supermarkt wahrscheinlich eher so die Entspannung und sich Zeit zu nehmen, ein bisschen zu gucken, vielleicht das eine oder andere mitzunehmen, was man nicht unbedingt braucht. Also ich glaube, da sind schon irgendwie andere Ziele mit verbunden.
Ich glaube, dass es auch so eine Abgrenzung ist gegenüber den Eltern. Also wenn es jetzt irgendwie total laut ist irgendwo und man kommt rein als meinetwegen jemand, der nicht zu dieser Zielgruppe gehört, dann soll man eben auch gleich gehen, weil man kauft ja eh nichts.
Meint ihr, dass da so ein echt ausgeklügeltes Soundkonzept hintersteckt und habt ihr den Eindruck, dass das wirklich auch im sonst wie Supermarkt um die Ecke konsequent umgesetzt wird? Oder habt ihr manchmal den Eindruck, wenn ihr da seid, ich würde mich jetzt wirklich gerne mal konzentrieren, wenn diese Musik mich nicht dauernd rausreißt?
Also ich traue das diesen Marketingleuten schon zu, dass die meinen, dass wir irgendwie mehr kaufen, wenn wir die und die Musik hören. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass sie das strategisch einsetzen. Aber ob das wirklich so funktioniert, bei mir persönlich, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, manchmal ist Stille ganz schön oder auch Supermarktgeräusche an sich ist ja auch ganz schön. Also ich finde, ich brauche diese Musik gar nicht.
Das ist auf jeden Fall durchdacht. Also es wird ja alles geplant, wo was steht, was am Anfang, was hoch in den Regalen, was tief. Also dann wäre das, glaube ich, fatal, wenn man sich nicht darüber Gedanken machen würde, was man den Leuten irgendwie an die Ohren legt und was man sie berieselt. Also ich glaube, da steht Kalkül hinter, mit Sicherheit.
Ja, aber kaufst du denn mehr, weil du Popmusik hörst? Verstehe nicht.
Ja. Also ich glaube, ich bin auch nicht so die Zielgruppe. Also wenn ich jetzt irgendwie so denke an irgendwie so ein Klamotten.
Die Zielgruppe sind immer die anderen.
Das sind immer die Kleinen, genau, immer die anderen. Nee, also ich glaube, mich nervt es wahrscheinlich eher. Also wenn das irgendwie so laute Techno-Mucke ist und vor allen Dingen die Lautstärke, dann lenkt es mich, glaube ich, mehr ab und nervt mich und ich denke, ich will ganz schnell wieder raus. Aber wenn ich in einem Supermarkt bin und es ist einfach eine angenehme Atmosphäre, da ist ein schöner Klang im Hintergrund, da bin ich entspannt und da bin ich auch gerne. Also dann sehe ich auch nicht zu schnell wieder irgendwie aus dem Laden zu verschwinden. Also mich spricht das auf jeden Fall an. Also auf mich hat es Wirkung.
Wenn die Musik deinem Geschmack entspricht.
Richtig.
Schöner shoppen mit schöner Musik, schöner Radio hören mit Nervous. Die Redaktionskonferenz heute zum Thema Musik und Emotionen. Ich bin Anja Stöcker. Eine kleine Bandbreite von Emotionen, die Musik auslösen kann. Immer noch im Studio sind Ursula Plaza und Anna Koschinski von Herz 87.9 aus Bielefeld, Daniel Stender aus dem Online-Geschäft und neu dazugekommen ist Sophie Stiegler aus den Nachrichten. Hallo.
Hallo.
Sophie, was habt ihr heute nicht in den Nachrichten gemacht? Was hat's nicht geschafft? Gibt's Emotionen? Gibt's Musik bei dir?
Oh ja, Emotionen, da kann ich gleich mal mit einer netten Meldung anfangen, die uns auch zum Lachen gebracht hat heute. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der es sah aus, als hätte er einen Herzanfall. Er saß auf der Straße, beziehungsweise kniete auf der Straße und fasste sich ans Herz. Und eine Frau dachte, Mensch, der arme Mann, rufe ich mal den Notfallwagen. Es war aber eine Liebeserklärung, hat sich hinterher herausgestellt.
Oh, eine Liebeserklärung, weiß man an wen?
Naja, an seine Freundin.
Weiß man genaueres?
Moment, er ging auf die Knie und fasste sich mit beiden Händen ans Herz. Zitat, du brichst mir das Herz, wenn du jetzt gehst, bekniete er die Freundin.
Gott, wie herzer. Aber Musik war nicht im Spiel.
Vielleicht hat er es gesungen, man weiß es nicht.
Okay, klingt echt nach dramatisch. Was gab's denn noch?
Wir hatten noch eine nette Crime-Meldung, und zwar, was passieren kann, wenn man in einem Knoblauchfeld genauer sucht. Und zwar hat die südkoreanische Polizei da umgerechnet 7 Millionen Euro gefunden aus illegalen Internet-Wettaktionen.
Im Knoblauchfeld?
Im Knoblauchfeld. Und was uns noch sehr zum Lachen gebracht hat heute, es geht um den israelischen Außenminister Lieberman. Und zwar hat er ein Interview gegeben im Radio und hat gerade über die radikale Hamas-Regierung im Gazastreifen erzählt. Plötzlich hört man die Klospülung. Der gute Mann weiß seine Zeit gut einzuteilen und in jeder Lebenslage ein Interview zu geben. Interessantes Talent.
Das sind dann vielleicht doch ein bisschen private Einblicke, auf die man gut verzichten kann.
Genau.
Ich habe heute bei euch in den Wissensnachrichten auch gelesen, dass ihr eine Meldung hattet zu den Liedern, die auf Beerdigungen gewünscht werden. Und da war auf Platz 1 Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli. Allgemeines Kopfschütteln im Studio. Leute, warum nicht?
Daniel? Ach so, warum nicht? Ja.
Das ist eine Boxhymne. Das hat da auf Beerdigungen nichts verloren. Also, nee.
Ja, ist ein bisschen zu schnulzig. So.
Ja, genau. Was sagt ihr zu My Way von Sinatra? Das war Platz 2.
Also wenn man Gerhard Schröder ist, dann wäre es okay.
Aber ist das nicht auf Suizid hin irgendwie? I did it my way?
Finde ich auch. Irgendwie ein bisschen unpassend.
Ich finde auch Platz 3 war Tears in Heaven von Eric Clapton.
Na, das ist doch schön. Das finde ich gut. Das ist schick.
Sag die Musikredakteurin.
Nee, das ist ein Lagerfeuersong. Nee.
Was ist denn mit Candle in the Wind?
Puh.
Aber nur, wenn Elton John auch da ist.
Und wenn man Diana war, dann war es vielleicht auch die richtige Wahl. Sophie, bleibst du bei uns oder musst du uns...
Ich muss leider weiterhin Nachrichten machen.
Okay, vielleicht kannst du
uns... Die Welt bleibt nicht stehen.
Wenigstens ein bisschen nebenbei hören. Wir hören als nächstes Sensations in the Dark.
Ganz genau, von Griff Rice. Ich finde ein ganz wunderbares Lied, weil es ganz viele Emotionen weckt, nämlich gute Laune.
Na dann. Sensations in the Dark. Daniel, du hast die Welt über Twitter angeschrieben.
Ja, ich habe gefragt nach den Soundtracks unserer Hörer und habe gefragt, was ist ihr Lied? Also so das Lied. Und daraufhin hat ein Hörer uns geantwortet, und zwar ein Hörer mit dem Namen Bicyclist. Und er hat geschrieben, sein Lied oder das von ihm und seiner Frau ist von Sting, It's Probably Me, der Song, bei dem ich um die Hand meiner Frau angehalten habe, an ihrem Geburtstag um Mitternacht auf Knien. Das
wow.
ist
wow.
Romantik.
Drei Frauen fallen in Ohnmacht.
Ja, und ansonsten hatten wir gerade eben über Fahrstuhlmusik, Musik im Supermarkt und so weiter geredet. Und da hat uns ein Hörer Prometheus darauf, also im Sinne von Prometheus?
Ich glaube auch.
Ja, ich war auch
Prometheus, aber die Aussprache gefällt mir auch gut.
Ja, gut, okay, Prometheus. hat uns geschrieben und hat gesagt, dass er eigentlich im Supermarkt immer Radio über Kopfhörer hört, auch Wortbeiträge. Und das ist natürlich auch noch eine ganz andere Dimension bei dieser Fahrstuhlmusik. Diskussion.
Macht ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen, bei Wortbeiträgen shoppen zu gehen?
Kommt auf die Wortbeiträge an, ne?
Also beim Joggen höre ich schon mal Hörspiele.
Das hört man öfter. Also, dass Leute das
ist hören. Da ist man beschäftigt im Kopf und denkt nicht so über die Anstrengung nach. Aber so grundsätzlich habe ich, glaube ich, auch viel Musik auf den Ohren, wenn ich unterwegs bin. Auch auf dem Fahrrad manchmal. Im Park. Vor allem nur im Park. Nee, doch, kenne ich auch.
Aber wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, finde ich gar nicht so verkehrt. So wissenschaftliche Vorträge nebenbei beim Shoppen. Ich finde es, ja, ausprobieren. Vielleicht kauft man dann mehr. Ich weiß es nicht, oder weniger.
Die Sachen doppelt. Daniel, du Kopfhörer und Shoppen?
Ja, vielleicht schon. Also ja, doch, kann vorkommen.
Zumindest wird man dann nicht von irgendwelchen nervigen Verkäufern angesprochen, weil man ja beschäftigt ist.
Das könnte in der Tat ein Vorteil sein. Hm? Wir haben eben in eurem Stück von Lena Rennerich schon verschiedene Ansätze gehört, wie es sich mit der Musik und Emotionen verhält. Unter anderem, dass es um interdisziplinären Diskurs geht, dass es noch nicht genau geklärt ist, wie die Sachen funktionieren, Musik und Emotionen. Wir hatten gestern ein Stück bei uns im Hörsaal von Reto Schneider und Alexander Oehme. Und da hat man sich der Frage gestellt, wie wird der Mensch, beziehungsweise in dem Fall ein Tier, eine Affenart, denn überhaupt von Musik geprägt? Also wird Musik als angenehm und unangenehm empfunden? Gibt es da irgendeine Entwicklung? Hören wir uns das Stück mal an.
Um mehr darüber herauszufinden, wäre es interessant zu erfahren, ob auch Tiere Musik mögen, obwohl sie selber keine machen. Jedenfalls keine nach unserem Verständnis. Wie könnten wir das herausfinden? Wir könnten ihnen Mozart oder die Kastelruther Spatzen vorspielen und beobachten, wie sie reagieren. Doch selbst wenn sie in Heulen oder Zähneklappern ausbrechen, woher erfahren wir, ob statt der Spatzen vielleicht die Wildecker Herzbuben besser ankämen oder statt Mozarts 14. Klavierkonzert besser das 15.
Josh McDermott vom Massachusetts Institute of Technology und Mark Hauser von der Harvard University lösten dieses Problem so. Sie bauten für 6 Tamarine, das sind kleine Krallenaffen, einen V-förmigen Käfig, in dem einer nach dem anderen getestet wurde. Hielt sich eines der Tiere in einem Arm des Vs auf, hörte er aus dem dort angebrachten Lautsprecher wohlklingende Akkorde. Ging es hingegen in den anderen Arm, spielten Hauser und McDermott ihm eine Serie dissonanter Ton- und Akkordfolgen vor. Mit seinem Aufenthaltsort konnte der Affe also bestimmen, was er zu hören bekam. So konnten die Forscher zumindest herausfinden, ob Affen eine ähnliche Vorliebe für Harmonien haben wie die Menschen.
Ganz egal also, ob Krallenaffen die Kastelruther Spatzen mögen oder nicht, wenn sie Musik ähnlich empfinden wie Menschen, sollten sie also den Stockhausen-Bereich ihres Käfigs meiden. Doch das taten sie nicht. Sind die jetzt alle Liebhaber moderner Klassik oder sind ihnen Töne, egal in welcher Kombination, völlig wurscht?
Die Tamarine waren in beiden Käfigteilen gleich häufig anzutreffen, hörten sich also die harmonischen Tonfolgen ebenso lange an wie die Dissonanten. Hauser und McDermott ziehen daraus den Schluss, dass die Vorliebe der meisten Menschen für harmonische Klänge entstanden sein muss, nachdem der letzte gemeinsame Vorfahre der Krallenaffen und Menschen vor 40 Millionen Jahren gelebt hatte. Es müsste also eine eigene Anpassung der Menschen für Musik geben. Umgekehrt würde das auch heißen, dass Musik nicht aus einem umfunktionierten Verhalten unserer tierischen Vorfahren entstanden sein kann, sondern eine zutiefst menschliche Angelegenheit ist.
Weil sich die Apparatur auch dazu eignete, andere Hörvorlieben zu erforschen, ließen es sich die Forscher nicht entgehen, zum Beispiel die Reaktionen der Affen auf das bei Menschen allseits beliebte Geräusch des Wandtafelkratzens zu testen. Den Affen war es gleichgültig, ob das Kratzen oder alternativ ein Rauschen erklang. Sie gaben keinem Geräusch den Vorzug. In weiteren Experimenten mit russischen Wiegenliedern, deutscher Technomusik und Mozarts Streichkonzert in B-Dur fanden die Wissenschaftler schließlich heraus, was Affen wirklich mögen. Nämlich Ruhe.
Musik, eine zutiefst menschliche Angelegenheit. Damit sind wir in der Erkundung vielleicht doch schon ein kleines Stück weiter, nachdem wir am Anfang sehr im Wagen geblieben sind. In welcher Ecke des Käfigs wärt ihr am liebsten geblieben, Anna?
Ich glaube jedenfalls nicht in der Schlagerecke. Also, das finde ich auf Dauer doch sehr anstrengend. Ich glaube, Klassik kann man so ganz gut auch längere Zeit, also mich interessiert es nicht so, aber ich glaube, das kann man ganz gut länger ertragen.
Was ist mit Stockhausen und solchen Sachen?
Ja,
Ich sehe schon, eher schwierig. Ursula, du als Musikredakteurin?
Ich glaube, es liegt an der Käfiggeschichte. Also, das ist allgemein nicht so.
Ist dein Metier. Also ich glaube, ich wäre gleichmäßig in beiden Käfigen gerne. Also Harmonie und auch Disharmonie. Also ich höre sehr gerne auch Jazz. Manchmal auch ein bisschen Free Jazz, was ja auch eher so ein bisschen gegen den Strich gebürstet wird teilweise. Aber das ist emotionsabhängig. Also je nachdem, wie es mir geht, in welcher Stimmungslage ich bin, höre ich manchmal lieber was wirklich Harmonisches, was Schönes, was Umhüllendes. Oder wenn ich irgendwie auf Zack bin oder gut drauf bin, dann halt auch manchmal gerne auch Disharmonie.
Ich hatte mal ein Interview mit einem der Söhne von Stockhausen, der mit seinem Vater brach, weil der Vater, also der Sohn ist Jazzmusiker und der Vater warf ihm vor, dass das alles viel zu kommerziell und langweilig ist, die Musik, die er da verfolgt hat.
Oha.
Daniel, du und der Käfig?
Ich und der Käfig, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich wäre auch in beiden. So einfach zur Abwechslung, wenn man schon im Käfig ist. Also ist ja eh langweilig.
Spielt ihr im Campus Radio Klassik?
Selten. Eigentlich fast gar nicht. Also in den Rotationen, das heißt so im täglichen Durchlauf eigentlich gar nicht, nee.
Habt ihr es schon mal ausprobiert oder geht ihr davon aus, dass es nicht gemacht wird? Oder habt ihr einfach keine Lust?
Wir gehen davon aus, dass es nicht unbedingt zielgruppengerecht ist. Also die Zielgruppe ist ja, oder sind die Studenten und bestimmt gibt es da auch einen Teil, der Klassik hört. Ich glaube, beim Campusradio wird es nicht in der Regel so gut ankommen. Da müsste man irgendwie so eine Zielgruppe draus machen. Wir haben regelmäßig jeden Abend so Zielgruppenmusik, das ist dann eine Stunde zu einem bestimmten Genre. Da gibt es dann irgendwie die Heavy Metal, da gibt es irgendwie Reggae, da gibt es Pop und natürlich auch Jazz. Klassik noch nicht. Hat sich noch nie jemand bereit erklärt oder wollte nie jemand machen und haben.
Vermutlich, also Heavy Metal ist ja jetzt sowieso weniger Mainstream-Musik. Wenn ihr jetzt irgendwas aus so einem Mainstream-Bereich wie Pop spielt, ihr spielt dann aber nicht das, was man sowieso rauf und runter hört, nee, sondern andere.
Ganz im Gegenteil, genau. Wir versuchen schon so ein bisschen die alternative Sparte irgendwie zu bedienen, weil es gibt so viele gute Musiker, die jetzt sie nicht in den Charts landen und nicht irgendwie bei großen Sendern rauf und runter gespielt haben und die sollen auch eine Chance bekommen.
So wie vermutlich unser nächstes Stück Daydreams.
Ach, hervorragend. Das ist von William the Contractor. Dahinter steht Marcus Bergqvist. Der kommt aus Schweden, ist eigentlich Schlagzeuger bei der Band Friska Vilja und hat angefangen, Musik zu machen oder seine eigene Musik zu machen. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Sein Vater ist sehr jung gestorben nach einem Herzinfarkt, nach einer Radtour. Und seine Mutter bat diesen Marcus auf der Trauerfeier zu spielen. Und das tat er auch. Hat das dann für sich entdeckt, so selbst seine Musik zu machen. Und es ist so ein Mix aus traurig, schön. Also so was dazwischen. Und er sagt selber, er wollte starke Emotionen, was immer das für Emotionen sein würden. Er wollte ein Album schaffen, das ihm helfen würde, einen Weg zurück ins Leben zu finden.
Das Stück Daydreams, wirklich sehr, sehr nett und sehr emotional. Ihr habt uns noch einen anderen Beitrag mitgebracht, und zwar von eurem Kollegen Jens Tasche. Der hat mit Günther Geiger gesprochen und es geht um ein neues Musikinstrument mit dem Namen Reactable. Was ist das?
Ja, Reactable ist im Grunde ein Tisch. Deswegen vermuten wir auch ein Wortspiel hinter diesem Begriff, Table. Ne? Ein Tisch, mit dem man Musik machen kann. Eine ganz neue Idee. Es ist inspiriert von analogen Synthesizern. Und das heißt, man schiebt da Klötze auf diesem Tisch hin und her und kann damit also die Musik verändern.
Wie sich das Ganze anhört, wenn es klingt, hören wir jetzt.
Ja, der Reactable ist ein interaktiver Musiktisch. Die Tischoberfläche ist wie ein Bildschirm und man legt da so Klötzchen drauf. Diese Klötzchen repräsentieren Module von einem modularen Synthesizer. Die Art und Weise, wie man diese Klötzchen drauflegt, wird einfach die Musik generiert. Man hört ein bisschen im Hintergrund. Das ganze System ist sehr komplex, es ist wie ein haptisches Musikstudio. Was wir versuchen mit dem Reactable ist auch die ganze Interaktion mit dem Rechner und mit der komplexen Musiksoftware zu vereinfachen und direkter zu machen.
Wie erkennt dieser Tisch, ob ich jetzt hier einen Klotz oder so eine Scheibe drauflege?
Ja, das ist ein Kameraprojektorsystem. Also der Bildschirm selbst ist ein Rückprojektionsbildschirm und unten ist auch eine Kamera und gibt es auch Infrarotbeleuchtung. Diese Kamera erkennt alles, was passiert auf dem Tisch.
Also wenn man jetzt mal vor diesem Tisch steht, ist das ein runder Tisch und an der Seite liegen Klötzchen mit so Symbolen drauf. Da ist zum Beispiel eine Welle abgebildet oder ja so plus minus. Anführungszeichen, die kann ich dann einfach auf diesen Tisch ziehen und sofort erscheinen da irgendwelche Linien.
Jeder dieser Blöcke ist ein Modul von einem Synthesizer. Da gibt es also diese Zeichen, die oben sind. Das ist die Funktionalität, die jeder Klotz hat. Da gibt es zum Beispiel mit Wellenlinien, die generieren bestimmte Wellenlinien. Dann gibt es andere Klötze, die sind Filter. Und es gibt Klötze, die sind Effekte. Es gibt auch Blöcke, die sind Sample Player oder sowas. Und dadurch, dass ich das auf den Tisch lege, generiert sich da ein Netz an Verbindungen dieser verschiedenen Blöcke. Die Verbindungen bestimmen auch dann, wie die Musik rauskommt.
Brauche ich denn da jetzt irgendwie einen Basissong, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Song, den ich da irgendwie einspiele und den verändere, oder kann ich gleich einfach mit diesem Tisch starten?
Wir haben versucht, das ganz offen zu lassen. Es kommt auch darauf an, ob man das Ganze jetzt als Live-Instrument benutzt oder irgendwas produziert damit. Wenn man was live benutzt, natürlich das ganze Musikstück live zusammenbaut, kann das natürlich sehr komplex sein. Das geht dann vielleicht nicht. Vielleicht sagt man da, okay, ich verwende ein paar Loops, die ich schon vorbereitet habe, und ein paar Sachen, ein paar Sequenzen, die ich schon vorbereitet habe.
Man kann da ganz einfach, zum Beispiel mit so einer Klaviertastatur, die man dann draufzieht auf diesen Bildschirm, ganz schnell Töne verändern. Wenn ich den falschen Klotz draufziehe, schnell mal einen Sound kreieren, der irgendwie ganz wüst klingt. Für wen ist das Ganze gedacht? Hauptsächlich für Musiker, oder kann ich auch wirklich als Laie da super schnell reinkommen?
Es ist eigentlich für beides gedacht. Also die Version, die wir hier zeigen, ist die Komplettversion, die für Musiker gedacht ist. Aber viele Sachen können auch abgeschaltet werden. Das heißt, man kann das ganze Gerät so konfigurieren, dass wirklich ein Laie keinen offensichtlichen Fehler macht, dass es dann immer gut klingt.
Dieser Tisch macht auch optisch irgendwie ganz schön was her. Man hat so eine blaue Oberfläche, wo dann wie so Blitze diese Linien drauf hin und her zucken, um diese Verbindung darzustellen. Wenn ich jetzt sage, so ein Tisch interessiert mich, wie viel muss ich denn ungefähr dafür auf den Tisch legen, damit ich mir das auch zu Hause hinstellen kann?
Ja, der echte Tisch kostet 8.000 Euro. Der große Tisch, wir sehen das auch, ist ein Profigerät, das heißt, es ist nicht für Leute, dass es zu Hause steht, außer man hat wirklich zu viel Geld. Aber sonst ist es wirklich für Leute, die damit auftreten wollen und das auch verkaufen wollen als Show, ja, weil es wirklich doch einen wahnsinnigen Effekt macht auf die Leute, und das hat auch seinen Wert, ja, glaube ich.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg hier auf der Messe, und hoffentlich verkauft ihr ganz viele von den Tischen, dass sie dann auch für die Normalbevölkerung vielleicht ein bisschen erschwinglicher werden.
Ja, das hoffen wir. Ja.
Das war Jens Tasche von Herz 87.9 im Gespräch mit Günther Geiger auf der Musikmesse in Frankfurt. Günther Geiger ist ein Erfinder von diesem Musikinstrument, richtig?
Genau, der hat das mitentwickelt mit ein paar Kollegen. Und Jens Tasche, der war eben auf der Messe und fand dieses Gerät offensichtlich total faszinierend. Und deswegen sagte er auch, nehmt das doch mal mit.
Ihr habt das aber beide nicht gesehen. Ihr kennt das.
Ich habe mir im Internet schon angeschaut, wie das funktioniert. Also ich fand es schon sehr faszinierend. Also klar, man kennt Synthesizer auch vom Computer, die verschiedenen Programme, um Musik zu machen. Aber so direkt auf dem Tisch, das fand ich schon abgefahren. Das ist wirklich so. Also man spielt da drauf herum, man kann diese Klötze verschieben und es passiert sofort etwas. Also man kann sich im Internet verschiedene Clips angucken, wie das Ganze funktioniert.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in einen Club geht und dann steht der DJ an seinem Reactable und...
Absolut, absolut, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also es ist einfach so ein direkter Zugang zu der Musik. Also der DJ hat es natürlich dann leicht, so auf die Emotionen der Masse zu reagieren. Also wenn die irgendwie nach vorne geht, wenn die irgendwie mehr Bass haben will, kann er sofort irgendwie eingreifen und sofort irgendwie die Musik, an der Musik mal rummanipulieren. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Und es klingt homogen. Man muss nicht bis zum nächsten Stück warten, wo man die Beats dann erhöht. Danja, was hältst du vom Reactable?
Ja, klingt ganz gut. Ich habe aber noch nicht verstanden, was der Unterschied ist zu so anderer Auflegsoftware, die es sonst gibt. Also außer, dass es so ein Tisch ist. Aber was ist denn da der Vorteil?
Also ich würde fast behaupten, es ist einfach jetzt ein Show Act, den man da direkt wirklich einbauen kann. Also wir haben ja eben gehört, das sind irgendwie Blitze, sobald man diese Plättchen da auf diese Oberfläche legt. Also man hat irgendwie einen Menschen, der da wirklich in Aktion ist, direkt agieren kann und dann halt auch so eine Verknüpfung hat zwischen, ja, Musik und Bewegung irgendwie. Also ich glaube, das ist schon mal so ein Unterschied. Also wir haben auch gelesen, Björk, die setzt das wohl schon ein bei ihren Konzerten und es kommt wohl ganz gut an.
Das klingt so nach Klanginstallation.
Ja.
ne? Weil du diese optischen Effekte noch hast, dass es eben nicht mehr nur der DJ an seinen Turntables mit Notebook ist, sondern wirklich so ein Dings, was noch andere visuelle Effekte hervorruft. Interessanter Beitrag. Vielleicht habt ihr sowas ja eines Tages auch bei euch in der Musikredaktion. Kannst du dir vorstellen, das zu bedienen?
Ich glaube, da wäre ich ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt.
Ach, ich glaube, ich stelle mir das total super vor. Das ist auch so eine Art Experimentieren. Vor allem, wenn man das so einstellen kann, dass man halt nichts verkehrt machen kann.
Also es immer gibt da schon viele, viele Knöpfe. Also man kann da nochmal draufklicken auf die verschiedenen Module, sage ich mal, und dann nochmal öffnen sich Fenster. Da kann man dann nochmal irgendwie machen und tun. Also das sieht schon danach aus, man muss ein bisschen wissen, was man da tut.
Und man kann das ja jetzt auch schon lernen für kleineres Geld, für um circa 8 Euro oder was. Da gibt's auch schon eine App. Natürlich gibt's eine App. Es gibt ja für alles eine App. Für iPhone, iPad, iPod Touch. Und dann kann man das halt schon mal ausprobieren im kleinen Rahmen. So.
Habt ihr so eine App?
Nee.
Ich habe auch kein Ei. Also
kein Smartphone. Naja, ich glaube, ich würde erstmal so einen Grundbeat, so einen soliden Grundbeat drunter legen als erste Funktion und dann ein paar Special visuelle Effekte und dann mal weiter gucken. Hören wir wieder Musik.
Sehr gerne. Was richtig fröhlich ist, wieder ein bisschen positive Gefühle. Verträumter Indie-Pop von The Joy Formidable mit dem Titel Rearing.
Musik und Emotionen sind abhängig von dem Geschmack, der sich ausgeprägt hat, insbesondere in der Zeit als Teenie. Das prägt einen lange. Wie ist das bei euch?
Ich bin ja so ein ich höre alles Mensch, aber das darf ich ja hier in dieser Runde nicht sagen.
Warum nicht?
Ich habe mal gesagt, man muss einen bestimmten Musikgeschmack haben, man muss dazu stehen und so. Nein, ich glaube, ich bin ein Mensch, der gerne Popmusik hört.
Geht doch.
So, Ursula ist mit Anna zufrieden und strahlt. Anna, aus welcher Ecke kommst du?
Ich jetzt, was habe ich denn so gehört als Kind? Also da war ich auf jeden Fall sehr chartsversessen. Also da habe ich so gehört, was gerade in war. Das fand ich irgendwie ganz toll. Als Kind oder als Heranwachsende Soul, R&B fand ich auch ganz nett. Das hat sich aber im Laufe der Jahre wirklich arg gewandelt.
War das denn Musik, mit denen ihr eure Eltern geschockt habt? Also ich meine, das wird ja jetzt dieser These irgendwie, also glaube ich jetzt irgendwie.
Also ich hatte als Kind eine, das war jetzt irgendwie zwar kein Soul, eine Kassette mit Snap, I Got The Power. Und da war wirklich die ganze Kassette in einem mit diesem Lied vollgespielt.
Ah, die Extended-Version.
Ganz genau. Und die habe ich wirklich rauf und runter gehört, weil ich das Lied so ganz toll fand. Und meine Mama hat wirklich die Krise bekommen. Und meine, gut, verständlich, würde ich heutzutage wahrscheinlich auch.
Okay.
Dann irgendwann fängt man an, einen bestimmten Geschmack auszuprägen, was viel damit zu tun hat, welche anderen Sachen von Jugendkulturen man toll findet. Ob es einen eher in die Gothic oder eher in die Popper-Ecke oder in die Rapper-Ecke verschlägt. Glaubt ihr, dass dann der Geschmack sehr eingeschränkt ist, dass man vielleicht heimlich dann auch was hört, was man aber laut nie sagen würde?
Also bei mir war das, glaube ich, so. Ich war mal in dieser, also in so Gothic-Klicken. Also zumindest meine Freunde haben das gehört und dann habe ich auch hingehört und habe irgendwie gedacht, hey, cool. Aber zu Hause habe ich dann wieder, ne, hier Herbert Grönemeyer gehört.
Was macht Tim eigentlich?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin auch nicht mehr in der Ecke jetzt so aktiv, muss ich sagen. Schon ein bisschen her.
Ich glaube nicht viel.
Meinst du, der war so One-Hit-Wonder-mäßig und dann weg vom Fenster? Dann
naja, vielleicht. Aber dann langes One-Hit-Wonder.
Nicht, dass ich dich jetzt für den Him-Experten halten würde.
Nein, keine Ahnung.
Aber du hast ja dieses Internet vor dir. Vielleicht kann man da mal kurz eintippen, was Him so macht.
Ich war gerade noch mit was anderem beschäftigt, aber ja.
Wenn du einen Augenblick Zeit hast. Dann haben wir schon verschiedentlich festgestellt, Zeit spielt eine wichtige Rolle. Ihr habt mir eben während Musik lief erzählt, dass es tatsächlich Leute gibt, die ihre CDs nicht alphabetisch sortieren oder nach Genre, sondern historisch, wann sie die gekauft haben, richtig?
Genau, und da sind wir dann wieder bei diesem Stichwort Soundtrack of your life, my life, whatever. Also die sortieren wirklich ihre CDs nach Kaufdatum und haben dann sozusagen pro Jahr, können sie dann sagen, okay, da ging es mir so, da ging es mir so, da fand ich das gut. Ja.
Ich glaube aber, dass diese Entwicklung jeder mehr oder weniger durchmacht. Also ich auf jeden Fall. Also von diesem Soul R&B zu wirklich Rock und ein bisschen Metal bis jetzt zum Jazz und Elektro. Also wirklich einmal quer durchs Beet. Doch, ich glaube, man macht im Laufe der Jahre schon so eine gewisse Entwicklung.
Und du sortierst deine CDs?
Nach Genre.
Nicht nach Jahren. Ich sortiere meine CDs gar nicht, was auch nicht so gut ist. Daniel, du auch nicht, ne? Nee, hast du eben zugegeben.
Nee, ich sortiere meine Bücher. Aber.
Ja, genau, ich auch.
Ach, tatsächlich.
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Klingel. Die Emotionen, die an die Zeit gebunden sind, meint ihr, es gibt Lieder, die man einfach von Anfang an und für den Rest seines Lebens hasst? Also so Feindbilder, Lieder, die zu Feindbildern werden, warum auch immer.
Ist es jetzt diese Modern Talking-Geschichte?
Naja, es ist, bei dem einen ist es Modern Talking, bei dem anderen ist es was anderes.
Ich glaube, Modern Talking funktioniert bei vielen Leuten als so Hass-Dingsbums.
Ja, ich glaube, bei mir sind es Schlager. Also ein Schlager kann man
gute Schlager sind richtig gut. Also
das mag sein, mich kann man trotzdem damit jagen.
Was machst du Karneval?
Ich feiere kein Karneval.
Wir sind doch Ostwestfalen, ne? Feiert man das nicht.
Und Anna, du kommst dann nach Köln und steigst ins Schlagergeschäft ein?
Nein, definitiv nicht. Also da bin ich viel zu viel Ostwestfale für. Ich feiere das auch nicht.
Aber immerhin hast du überhaupt ein Herz für Schlager.
Ja, ab und zu finde ich das super. Also gute Schlagerpartys zum Mitgrölen finde ich gut.
Siehst du, da gleicht man sich, da gleicht man sich doch mit den Jahren wieder den Eltern an. Ne? Vom Schocken langsam wieder so den Eltern angleichen.
Nein, meine Mutter hat das nie gehört.
Ach so, okay.
Ich rebelliere mit Schlagermusik, super.
Das ist meine Maßnahme.
Das ist auch echt ein neues Konzept. Daniel, hast du was über Him?
Ja, Him. Also, das hat jeder vergessen. 2010 kam sein Album Screamworks Love in Theory and Practice heraus.
Wie hieß noch dieser Hit?
Tatsächlich.
Der Hit. Oh.
Ich war fertig jetzt ein bisschen, Entschuldigung.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Hören wir so lange I'm Going Back.
Von einem Geschwisterpaar. Und zwar kommen die aus Großbritannien. Das sind Kitty Davis und Louis. Und die machen tolle Musik. Eine bunte Mischung aus Swing, Blues, Country, Rock'n'Roll der 1940er und 50er Jahre.
I'm Going Back von drei Leuten, richtig?
Richtig. Ein Trio sozusagen. Ein Geschwistertrio aus Großbritannien.
Kitty Davis und Louis. Ins Studio ist zu uns gekommen Klaus Jansen, der die Planung für morgen im Blick hat. Und Klaus, unsere Sendung heißt Emotionen und Musik. Was hast du morgen? Hast du Emotionen und Musik oder hast du was ganz anderes?
Naja, wir reden morgen hauptsächlich, also das ist unser Tagesschwerpunkt, über YouTube.
Wichtige Quelle ja für Musik.
Eben, und da ist ja viel Musik, wenn sie nicht gerade irgendwie GEMA-Probleme hat und in Deutschland nicht zu hören ist. Aber das wird morgen ein großes Thema für uns sein. Also YouTube hat angekündigt, möglicherweise wird das bald schon in den USA geschehen, eigene Kanäle mit eigenem Inhalt anzubieten, bis zu 20 Kanäle mit eigenem Inhalt, wo dann stundenlang eigenes Programm gemacht wird, also ein völlig anderer Inhalt was von dem, was YouTube bisher so gemacht hatte. Deshalb wollen wir drüber reden, wie es denn mit YouTube weitergeht, wie wichtig YouTube ist für Fernsehsender zum Beispiel, auch was YouTube selber vorhat, welche wirtschaftliche Verdrängungskraft YouTube hat, wie viel die überhaupt so wirklich verdienen, ob das die Rettung ist für das Fernsehen oder der Untergang fürs Fernsehen. Das sind so ein paar Themen, die wir morgen beackern wollen. Wir reden,
Würde gerne mal noch fragen, was sind denn das für Kanäle? Kannst du dazu was sagen, die Sie da planen?
Ja,
also Spartenkanäle?
Ja, das ist offenbar also nicht so ein durchgehendes Programm, was 24 Stunden läuft, sondern die wollen immer wieder teils live, teils dann aufgezeichnet eigene Inhalte machen, alles Mögliche, von Nachrichten bis sonst wie wo, dass man quasi YouTube wirklich gucken kann. Also YouTube selber, nicht die Inhalte, die bisher draufgestellt worden sind.
Also quasi nicht mehr nur als Medium, in dem fremde Inhalte transportiert werden, sondern
als,
selber auch für den Content sorgen.
Als eigener Anbieter, richtig, ja. Und das macht vielleicht ein paar Leuten Angst, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden sie es ja auch ganz gut. Und wir wollen jetzt mal Leute fragen, die mit YouTube schon kooperieren. Zum Beispiel der Sender Arte, den kann man in Deutschland nicht gucken über YouTube, aber in Frankreich, das ist wieder ein GEMA-Problem, warum es in Deutschland nicht möglich ist. Deshalb sprechen wir morgen mit Florian Hager von Arte. Der ist der neue Typ bei Arte, der genau diese Geschichten beackert, also diese ganzen Multimedia-Sachen und so weiter. Er guckt, wie es bei Facebook läuft, er guckt, wie ist die Kooperation mit YouTube. YouTube und so weiter. Mit dem reden wir, ob das jetzt gut ist oder schlecht für Arte, was YouTube davor hat und wie überhaupt die Kooperation damit klappt und oder warum Arte überhaupt YouTube braucht, weil Arte hat ja selber schon ganz viele Angebote im Netz, wo man die letzten 7 Tage Arte-Programm komplett nochmal durchgucken kann, wenn man lustig ist. Also wie sind da diese Zusammenhänge? Um 11 haben wir auch das Wirtschaftsgespräch zum Thema YouTube. Da sprechen wir mit Markus Hündgen, er ist Videojournalist und Blogger und den fragen wir mal, wie YouTube überhaupt aufgestellt ist. Es ist ja eine Google-Firma, kann man nicht oft genug sagen, und die es noch gar nicht so lange gibt, das glaubt man ja gar nicht, seit 2005 oder 2006 letztendlich ist es dann, gibt's die und ja, dieser unglaubliche Erfolg, aber wo sie jetzt stehen, wie viel da verdient wird, da sprechen wir morgen nochmal mit drüber.
Wir hätten uns auch in der Vorbereitung, ich war da gestern ein bisschen dran beteiligt, dann haben wir gedacht, so gefühlt gibt's das seit 10 Jahren.
Genau.
Was ja, natürlich richtig. Echt Quatsch ist, sondern seit 2005, du hast es schon gesagt, ein Jahr später schon von Google gekauft. Mhm. Und da sieht man, dass diese Internetzeiträume auch gefühlt echt andere sind.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also YouTube, ich dachte, ich hätte das seit Jahrzehnten eingegeben.
Seit Jahrzehnten ist gut. Ja, genau. Seit über Netscape schon.
Seit den frühen 80er Jahren. Aber es ist tatsächlich wirklich anders gefühlt, als es wirklich denn ist. Ne? Wir sprechen auch mit Mercedes-Bohns, der ja immer häufig für uns aktiv ist. Genau zu diesem Thema YouTube. Ist das jetzt die Rettung für das Fernsehen oder der Untergang? Sie tendiert eher in die Richtung, YouTube wird das Fernsehen retten, und weil das Fernsehen an sich vielleicht ein schwieriges Medium ist und YouTube dann ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr sich unterhalten kann über das Programm, dass es ein bisschen aktiver wird sozusagen auch für die Zuschauer. Das wird es vielleicht interessanter gestalten, aber da wird Mercedes-Benz morgen um 15 Uhr sicherlich ein bisschen mehr darüber zu erzählen.
15 Uhr, ungewöhnliche Zeit für Mercedes-Benz.
Ja, verrückt mal, einfach mal 15 Uhr.
Einfach mal verrückt sein, ja, wie Sonja Meschkat gerne mal sagt.
Ja. 16 Uhr, da geht es auch ein bisschen ums Netz, also noch viel mehr, also nach wie vor ums Netz sozusagen. Da sprechen wir nämlich mit Markus Beckedahl, Netzaktivist und Blogger, hauptsächlich bekannt durch netzpolitik.org. Der stellt sein neues Projekt vor. Er ist nämlich Mitbegründer der digitalen Gesellschaft. Das ist offenbar eine neue Interessengruppe sozusagen, die die Netzgemeinde vertreten will, der Netzgemeinde eine Stimme geben will. Das Ding wird morgen vorgestellt und er erklärt uns dann um 16 Uhr, was denn die genauen Ziele sind, warum es das braucht oder warum es das jetzt noch mehr braucht als vielleicht je zuvor. Da bin ich auch sehr gespannt
drüber. Also morgen fetter Internet.
Morgen ist wirklich ein ziemlicher Netzschwerpunkt, tatsächlich.
Ja. Was als Online-Radio ja bestimmt auch kein Fehler ist.
Richtig.
Machen wir denn was zur Republika auch?
Republika, glaube ich, werden wir auch was machen. Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt in der Agenda bisher ist das, wenn ich jetzt richtig informiert bin, noch nicht direkt geplant. Das kann sich aber morgen noch relativ schnell ändern. Irgendjemand ist, glaube ich, da.
Irgendjemand ist da und dran, aber man wird sowieso dann alles.
Ich habe natürlich jetzt die Agenda geplant und habe mich richtig reingebuddelt sozusagen. Es kann sehr gut sein, dass in einer unserer anderen Flächen dann noch was läuft. Ne? Also zum Beispiel in den Medien.
Zum Beispiel
da schauen wir doch gleich mal nach.
Das wäre
ja wunderbar.
Ein überraschender Sendeplatz.
Ja, tatsächlich. Nicht in Natur.
Klaus, für den Augenblick vielen Dank. Bleibst du bei uns bis zum mittleren Ende.
Ja, absolut.
Dann gibt's jetzt nochmal Musik, und zwar Small Change Girl.
Richtig, das ist ein Lied von Stars aus Israel, und zwar ist es Asaf Avidan and the Mojos. In Israel sehr, sehr bekannt und hier in Deutschland auch langsam im Kommen. Ist im Mai in Bielefeld zu Gast, tritt dort auf.
Die Redaktionskonferenz zu Musik und Emotionen. Wir gehen mit großen Schritten dem Ende zu. Als letzte Frage möchte ich gerne in die Runde geben. Welches Lied soll auf eurer Beerdigung gespielt werden? Klaus.
Ja, super. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Bringt ein bisschen Stimmung rein vielleicht. Das ist ja immer so todtraurig, das soll es ja nun nicht sein.
Vor allen Dingen für deine hinterbliebene Partnerin.
Ja, eben. Das ist direkt eine gute Botschaft. Dann guck nach vorne, Männchen. Das läuft schon laufen.
Hauptsache, du kannst halt nicht mehr damit leben, ist jetzt die falsche Formulierung.
Aber es wurde ja schon im alten Rom so, die neuen Partner immer auf den Beerdigungen abgreifen. Also das war ja schon ein Trend.
Ist das eine bewährte Regel?
Ja, ja, die haben getrauert, die Damen, und dann wurden die gleich, ne?
Der Daniel nickt, abgeschnitten.
Nee, ich dachte nur, das passt total zu dieser Gothic-Richtung. Also das ist ja so Todesrituale. Egal, vergiss es.
Okay, Anna, was wird bei dir auf der Beerdigung laufen?
Knocking on Heaven's Door vielleicht.
Ich glaube, ich würde irgendwas aus meiner Kindheit spielen. Gerne irgendwas, so ein polnisches Kinderlied zum Beispiel, was ich als Kind gerne mochte. Ich glaube, sowas in der Art, was schon so ein bisschen fröhlicher ist. Ja, also ich glaube nicht was todtrauriges. Ich glaube, wenn ich gehe, dann mit Wumms.
Guter Ansatz. Daniel?
Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, vielleicht tatsächlich irgendwie sowas von Bach oder so. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut.
Die Klassik.
Ja, also nicht so ganz. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt genau wüsste, was das wäre. So gut kenne ich mich da nicht aus, aber ja.
Wir hatten aber auch eine Rückmeldung über Twitter mit.
Ja, und zwar hat uns unser Hörer Alles Tutti alias Michele geantwortet. Wenn er geht, dann geht er mit April von Deep Purple, allerdings in der Vollversion. Und die ist, wenn ich mich nicht irre, 12 Minuten lang. Also.
Das wird schon dann dran. Also da kann man ja richtig mal den Sarg runterlassen in 12
Minuten. Und wieder hoch.
Also. Also wir haben jetzt festgestellt, es gibt verschiedene Musikwünsche, aber nicht das heute bei uns in den Nachrichten zitierte Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli, was auf Platz 1 ist, der am liebsten gespielten Lieder. So, bevor wir gleich das letzte Lied hören, nämlich von Him, extra für Anna, in Erinnerung an ihre Jugendzeit, möchte ich mich mal von meinen Gästen verabschieden und danken. Ich danke Ursula Plaza und Anna Kuschinski vom Campus Radio in Bielefeld. Ich danke Klaus für den Ausblick auf morgen und eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das Lied wird mich heute Abend im Kopf begleiten.
Schalalalalala.
Danke. Ich danke Daniel Stender und Christoph Buchheim aus der Technik. Außerdem war noch Sophie Stiegler da. Ich bin Anja Stöcker und als letztes hören wir Him.